Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute wende ich mich an euch mit einem etwas heiklen Thema. Gleich vorweg die Frage, darf man Wackerl heute noch lesen? Ich meine ja. Denn so unerträglich seine Weltanschauung auch war, Karl Heinrich Wackerls Erzählungen und Weihnachtsgeschichten sind und bleiben berührend. Die Mischung aus warmem Humor, Ironie und tiefer Nachdenklichkeit handelt von den kleinen Wundern, Bräuchen und Geheimnissen der Vorweihnachtszeit. Aber wer war denn dieser Karl Heinrich Wackerl? Erlauben Sie mir einen kurzen Überblick mit einer Biografie und Auszügen vom Bericht der Stadt Salzburg im Juli 2017 veröffentlicht. Autoren unter anderem Peter F. Kramme und Johannes Hoffinger. Wackerl wurde am 10. Dezember 1897 als Kind in Bad Gastein geboren. Armut und Hunger prägten die Kindheit und die Jugend der Geschwister. Wackerl besuchte vom 2. Mai 1904 bis Mitte September 1911 die Volksschule in Bad Gastein. Neben der Schule und in der schulfreien Zeit verdiente er ein bisschen Geld als Liftboy und Laufbursche in damals schon luxuriösen Hotel Weißmeier in Bad Gastein. Ab September 1911 war er in der Knabenbürgerschule am Franz-Josefs-Kai in Salzburg, um auf die Ausbildung zum Lehrer vorbereitet zu werden. Sein Maturazeugnis wurde im Februar 1917 ausgestellt, zu einem Zeitpunkt, als Wackerl bereits eingerückt war. Von August 1916 bis zu seiner Gefangennahme im Juni 1918 war Wackerl an der Front in Südtirol stationiert. Im August 1919 wurde Wackerl entlassen und er kehrte mit einem schweren Lungenleiden nach Salzburg zurück. Mitte der 20er Jahre begann dann der Aufstieg von Karl Heinrich Wackerl als Literat. Bis 1930 entstanden rund 20 Erzählungen, Novellen und Kurzgeschichten. Vom 1. bis zum 6. März 1937 war Wackerl in Berlin, wo er als Vertreter der, so hießen wir damals, Ostmark teilnahm. Wackerl gehörte im Jahr 1934 bereits der NS, also Nationalsozialistischen Interessenvertretung, Reichsverband Deutscher Schriftsteller und ab April 38 dem NS-Lehrerbund an. Der Künstler beantragte am 31. Mai 38 die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen. Nach dem Krieg gab Wackerl fälschlicherweise an, sich nie um eine Aufnahme bemüht zu haben. Über die politisch-moralische Haltung Wackerls um 1938 urteilt sein Biograf Karl Müller. Was sich schon seit 1933 im Deutschen Reich im Hintergrund und sogar in aller Öffentlichkeit abgespielt hatte, so zum Beispiel Bücherverbrennungen, Ermordungen durch die SA-Führung, Nürnberger Rassengesetze, Einrichtung von Konzentrationslager, Judenverfolgung, war für Wackerl kein Thema. Modernisierungshoffnung, Antisemitismus und Karriere waren die Hauptaspekte, die Wackerl in die NSDAP führten und in die Heimkehr der Ostmark begrüßen ließen. Anfang 1950 schrieb der Autor in einem privaten Brief: Ihre Frage, ob ich ein Nazi gewesen bin, kann ich nur mit weit ab und doch so naheliegenden Gegenfragen beantworten, was ich denn hätte tun sollen. Für die Wahrheit sterben zu wollen, hielt ich von jeher für einen Unfug. Für die Wahrheit hat man zu leben. Und darum halte ich unter allen Opfern jenes Systems nur die Juden für eigentlich beklagenswert, denn sie waren wirklich wehrlose Opfer des Wahns. In den 50er und 60er Jahren schrieb Karl-Heinrich Wackerl seine Weihnachtsgeschichten, die ihn so populär machten. 1952 lädt Tobi Reiser Wackerl ein, beim Salzburger Adventsingen mitzuwirken. Wackerl willigt ein und wird mit seinen besinnlichen Erzählungen und Legenden die unverkennbare Stimme des Salzburger Adventsingens. Karl-Heinrich Wackerl starb an den Folgen eines Autounfalls am 4. November 1973 im Krankenhaus Schwarzach und ist auf dem Friedhof in Wagrain begraben. Nun zwei kleine Geschichten vom Ochsen und vom Esel. Vom Ochsen und vom Esel hat die Schrift durchaus nichts zu melden, aber meine Mutter hat mir gesagt, wie es war. Der Erzengel, während Josef mit Maria nach Bethlehem wanderte, rief die Tiere in der Gegend zusammen, um eines oder das andere auszuwählen, das der heiligen Familie im Stall mit Anstand aufwarten konnte. Als erstes meldete sich natürlich der Löwe. Nur jemand von königlichem Geblüt sei würdig, brüllte er, dem Herrn der Welt zu dienen. Er werde sich mit all seiner Stärke vor die Tür setzen und jeden zerreißen, der sich in die Nähe des Kindes wagte. »Du bist mir zu grimmig«, sagte der Engel. Darauf schlich der Fuchs heran und erwies in aller Unschuld eines Gaudiebes seine Referenz mit der Rute. »König hin oder her«, meinte er, »vor allem ist doch für seine leibliche Notdurft zu sorgen. Deshalb macht er sich erbötig, süßesten Honig für das Gotteskind zu stehlen und jeden Morgen auch ein Hühn in den Topf für die Wöchnerin zu geben.« »Ah, du bist mir zu liederlich«, sagte der Engel. Nun stelzte der Pfau in den Kreis. Das Sonnenlicht glänzt in seinem Gefieder. Rauschend entfaltete er sein Rad. So wollte er es auch hinter der Krippe aufschlagen, erklärte er, und damit den armseligen Schlafstall köstlicher schmückten als Salomon seinen Tempel. »Du bist mir zu eitel«, sagte der Engel. Hinterher kamen noch viele der Reihe nach: Hund und Katze, die kluge Eule, die süß flötende Nachtigall. Jedes pries seine Künste an, aber vergeblich. Zuletzt blickte der strenge Cherub noch einmal um sich und sah Ochs und Esel draußen auf dem Felde stehen, beide im Geschirr, denn sie dienten einem Bauern und mussten Tag für Tag am Wassergöppel im Kreis laufen. Der Engel rief auch sie herbei: »Ihr beiden, was habt ihr anzubieten?« »Nichts. Nichts, euer Gnaden«, sagte der Esel und klappte traurig seine Ohren herunter. »Wir haben nichts gelernt außer Demut und Geduld. Denn in unserem Leben hat uns alles andere immer nur noch mehr Prügel eingetragen.« »Aber«, warf der Ochse schüchtern ein, »aber vielleicht könnten wir dann und wann ein wenig mit den Schwänzen wedeln und die Fliegen verscheuchen. Dann seid ihr die Rechten, sagte der Engel. Wie der kranke Vogel geheilt wurde. Anfangs kam nur geringes Volk aus der Stadt heraus zum Stall, sogar etliches Gesindel darunter, wie es sich immer einfindet, wenn viele Menschen zusammenlaufen. Aber vor allem auch Arme und Kranke, die Blinden und die Aussätzigen. Sie knieten vor dem Knaben und verneigten sich und baten inbrünstig, dass er sie heilen möchte. Vielen wurde auch wirklich geholfen, nicht durch die Wundermacht, wie sie in ihrer Einfalt meinten, sondern durch die Kraft ihres Glaubens. Lange Zeit stand auch ein kleines Mädchen unter dem Leutehaufen vor der Tür und konnte sich nicht durchzwängen. Die Mutter rief es endlich. »Komm herein«, sagte Maria, »was hast du da in deiner Schürze?« Das Mädchen nahm die Zipfel auseinander und da hockte nun ein Vogel in dem Tuch, verschreckt und zerzaust. Ein ganz kleiner Vogel. »Schau ihn an«, sagte das Mädchen zum Christkind, »ich habe ihn den Buben weggenommen und dann wollte ihn auch noch die Katze fressen. Kannst du ihn nicht wieder gesund machen, wenn ich dir meine Puppe dafür gebe?« »Ach, die Puppe, es war ja trotzdem eine arg schwierige Sache.« Auch der heilige Josef kratzte sich den kahlen Schädel, sonst ein umsichtiger Mann. Die Bresthaften in ihrem Elend standen rundherum und alle starrten auf den halbtoten Vogel in der Schürze. Hatte etwa auch er eine gläubige Seele? Das wohl kaum. Aber seht, das Himmelskind wusste es selber noch nicht so genau Bescheid und deshalb blickte es einmal schnell nach oben, wo die kleinen Engel im Gebälk saßen. Die flogen auch gleich herab, um zu helfen. Vögel waren ja ihre liebsten Gefährten unter dem Himmel. Nun glätteten sie dem Kranken das Gefieder und säuberten ihn. Sie renkten den einen Flügel sorgsam ein und stellten ihm auch den Schwanz wieder auf, denn was ist ein Vogel ohne Schwanz? Ein jämmerliches Ding. Von all dem merkten die Leute natürlich nichts. Sie sahen nur, wie sich die Federn des Vogels allmählich legten, wie er den Schnabel aufriss und ein wenig zu zwitschern versuchte, und plötzlich hob er auch schon die Flügel. Mit einem seligen Schrei schwang er sich über die Köpfe weg ins Blaue. Da staunte die Menge und lobte Gott um dieses Wunders willen. Nur das kleine Mädchen stand noch immer da und hielt die Zipfel seiner Schürze offen. Es war aber nichts mehr drinnen, außer einem goldenen Federchen. Und das musste nicht eine Vogelfeder sein, das konnte auch einer von den Engeln im Eifer verloren haben.